Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Herzlich willkommen zur heutigen Lebenszeit mit Bettina Köster am Mikrofon. Das kennen Sie bestimmt auch, dieses Gefühl, wenn man gerade etwas Schönes erlebt hat, dass man am liebsten das Leben festhalten möchte oder anhalten. Einige tun das auch, indem sie diesen Moment in ihrem Tagebuch zumindest schriftlich festhalten. Da kann er dann erstmal nicht mehr weg. Und wie ist es bei Ihnen? Schreiben Sie noch Tagebuch, auch oder gerade in digitalen Zeiten? Theresa Bohrer hat sich schon mal in Köln umgehört und ist auf viele Tagebuchschreiberinnen und Schreiber gestoßen. Hören wir mal, was Sie so zu sagen haben.
Nicht die Gedanken, sondern den Verlauf des Tages eigentlich. Ne? Seit 50 Jahren. Und auf dieser kann ich nachvollziehen, wann ich meine Frau das erste Mal gesehen habe und wann die Kinder gekommen sind.
Ja, ich habe jeden Tag geschrieben, abends, über den Tag, wie es mir geht, ne? Ja, wie die Stimmung ist und was ich gemacht habe. Das sehe ich immer als Hilfe statt Tablette für die Psyche.
Ja, die persönlichen Erlebnisse, was ich gesehen habe und meine Empfindungen.
Meistens Sachen, die wichtig sind zum Nicht-Vergessen. Wenn ich abends mir noch einfällt, oh ja, ich muss noch das und das machen, schreibe ich das da auch rein. Was so über den Tag passiert ist, und ich versuche dann immer zu differenzieren zwischen guten Dingen, die am Tag passiert sind, und schlechten Dingen.
Auf Reisen habe ich Tagebuch geschrieben. Ich bin durch Mexiko und Zentralamerika gereist mit Freunden. Und da habe ich notiert, genau, wen wir kennengelernt haben, welche Stationen wir gemacht haben. Und zum Erinnern ist es heute sehr schöne Ergänzung zu Fotos.
Ganz unterschiedliche Motive, also warum Menschen zum Stift greifen. Das Leben festhalten, sind Tagebücher aus der Zeit gefallen? Das ist heute Vormittag unser Diskussionsthema, an dem Sie sich natürlich wie immer kostenlos beteiligen können und Ihre Erfahrungen mit uns teilen können. Die Telefonnummer dafür ist die 00800 44 64 44 64, oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Da können Sie auch Ihre Telefonnummer hinterlassen und wir können Sie zurückrufen gegebenenfalls. Wenn Sie gar nicht gerne Ihren Namen sagen möchten, also lieber anonym bleiben möchten, weil bei Tagebüchern ist das ja manchmal auch so eine Sache, dann ist das auch kein Problem. Das können Sie gerne tun. Also wir können auch anonym Sie hier Ihre Erfahrungen mit einbringen. Hier bei mir im Studio sind natürlich wieder Expertinnen. Da ist zum einen Dr. Birgit Schreiber. Ihr Name ist sozusagen Programm. Grüße Sie, Frau Schreiber.
Ja, schönen guten Morgen.
Schreibcoach und Sozialwissenschaftlerin sind Sie aus Bremen zu uns gekommen. Marlene Kayen sitzt neben mir. Sie ist Vorsitzende des Deutschen Tagebucharchivs in Emmendingen.
Guten Morgen.
Da hören wir auch gleich, was da noch genau dahinter steckt. Und in Halle begrüße ich Dr. Christiane Holm. Sie ist Literaturwissenschaftlerin an der Universität Halle-Wittenberg und ist auch Expertin in Sachen Tagebuch. Hallo, Frau Holm.
Ja, guten Tag in die Runde.
Also, wenn ich mich noch an meine erste Tagebuchzeit erinnere, denn ich bekenne mich hier auch als Tagebuchschreiberin, dann fing das an in frühen Jahren, so mit 11 bekam ich das direkt nach dem Poesiealbum geschenkt und das war sogar mit Verschluss. Und ich saß davor und war dann erstmal etwas unbeholfen und dachte dann, was mache ich denn da jetzt eigentlich mit? Und ich habe angefangen mit Liebestagebuch zu schreiben, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich brauche da jemanden, den ich ansprechen kann. Und jetzt habe ich mich vor der Sendung mal umgehört, da war ich wahrscheinlich nicht die Einzige, das ging ganz, ganz vielen so. Und deshalb frage ich Sie jetzt mal, vielleicht fange ich mal an mit Ihnen, Frau Schreiber, ist das ein gängiges Phänomen, also ist das bei vielen so?
Das ist bei vielen so, dass das Tagebuch zum Ansprechpartner wird. Und genau dazu ist es ja auch da. Also das bringt ja auch das Gefühl, man ist nicht mehr allein, man hat jemanden an seiner Seite, das ist ein neuer Freund, eine neue Freundin. Und dieses Liebes-Tagebuch, das findet sich ja auch in ganz berühmten Tagebüchern wieder. Anne Frank zum Beispiel hat an eine Freundin geschrieben, liebe Kitty, das war der Name für ihr Tagebuch. Das ist häufig so, dass man sich dann einen Ansprechpartner sucht.
Mhm. Frau Holm, Sie haben ja auch sehr, sehr viele Tagebücher wissenschaftlich auch ausgewertet. Haben Sie die ähnliche Erfahrung gemacht?
Ja, und zwar, dass es nicht nur ein Pubertätsphänomen ist, also so diese Unbeholfenheit, auch die Sie geschildert haben. Man braucht auch jemanden, den man da adressiert, den man anspricht, weil man das gar nicht gewöhnt ist, so alleine zu sein mit sich und dem Papier. Aber diese Instanz, also dass man eben nicht nur derjenige ist, der schreibt und derjenige, über den man schreibt, sondern dass man sich ja auch an irgendwen damit richtet, an sich selbst. Also dass diese sozusagen auch Schwierigkeiten und Herausforderungen, die daraus entstehen, die finden sich auch in den literarisch raffiniertesten Tagebüchern, auch wenn dann da nicht mehr steht, liebes Tagebuch.
Frau Kayen, Sie haben 14.000 Tagebücher im Archiv. Fangen die auch alle so an?
Nicht alle, aber viele. Und darunter sind sehr beeindruckende. Zum Beispiel haben wir eine Schreiberin, die ist 2017 in hohem Alter verstorben. Und die hat uns knapp 300 Schreibblöcke hinterlassen. Und die hat im Alter von 10 Jahren angefangen zu schreiben und nennt ihr Tagebuch oder schreibt dann Liebe Silberfee. Mhm. Und dann sagt sie, du bist von nun an mein Begleiter bis ins Grab. Und so war es auch. Also man kann das dann nachvollziehen, genau wie diese kleinen Schreibblöcke sie ihr ganzes Leben lang unterstützt haben und begleitet.
Und die hat auch immer tatsächlich durchgehend geschrieben, weil das ist ja auch immer so eine Sache. Man fängt manchmal etwas euphorisch an.
Sie hat mehr oder weniger durchgehend geschrieben zwischen Reihen, als sie dann Kinder bekam und die wesentliche Zeitforderungen stellten, hat sie dann mal Pause gemacht. Aber sie hat dann, als die sozusagen aus dem Gröbsten wieder raus waren, weitergeschrieben. Und deswegen sind dann 300 solche Schreibblöcke auch bei uns gelandet.
Frau Kayen, wie kommen die Tagebücher zu Ihnen ins Archiv?
Die Menschen finden uns, indem sie in der Zeitung über uns lesen oder wir haben eine Webseite, auf der alles Mögliche zu finden ist und auch Informationen, was wir sammeln. Und dann rufen die Leute uns an, schreiben uns eine E-Mail und sagen, ich habe das und das Ihnen anzubieten oder habe auf dem Speicher Sachen gefunden und kann ich mal vorbeikommen oder beschreiben es, wenn das nicht möglich ist. Und dann machen wir einen Termin und dann kommen die Leute und bringen uns Tagebücher oder auch Briefe oder auch Erinnerungen. Die sammeln wir ja auch.
Haben Sie da Kriterien, die Sie anlegen oder nehmen Sie alles?
Also die ursprüngliche Haltung von der Gründerin Frauke von Troschke war die Orientierung am italienischen Tagebucharchiv, die gesagt haben, wir sammeln Tagebücher von Herrn und Frau Jedermann. Mhm. Jeder hat das Recht, gehört zu werden. Und das ist eigentlich das Kriterium. Also wenn jemand jetzt berühmtes, ein Literat oder so uns fragt, dann sagen wir, es gibt Marbach, das Literaturarchiv. Wir sammeln Zeitzeugnisse von dem Durchschnittsmenschen, wenn Sie so wollen. Und das ist eigentlich das Kriterium. Im Moment ist es eigentlich eher eine Platzfrage, ob wir zum Beispiel auch größere Sachen nehmen können. Und dadurch, dass wir ein privater Verein sind, der sich selbst finanzieren muss, ist da auch natürlich eine gewisse Grenze dann gesetzt. Aber im Prinzip hat jeder das Recht, uns etwas anzubieten.
Für mich hörte sich das beim ersten Mal ein bisschen fremd an, weil ich denke immer bei Tagebuch, das sind doch so Sachen, so ganz intime Dinge, das will man doch nicht unbedingt in ein Archiv geben.
Ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin jetzt im 4. Jahr Vorsitzende dieses Vereins und ich habe die Erfahrung gemacht, dass je älter ein Tagebuch wird, umso historisch wertvoller wird es und umso spannender. Und die Intimität spielt dann eigentlich keine Rolle mehr. Oder sogar im positiven Sinne, wenn ich dann erfahre, dass meinetwegen ein Vater von 10 Kindern im 19. Jahrhundert Heiligabend feiern muss, wobei eins seiner Kinder gerade verstorben ist. Das ist eine hochintime Angelegenheit, aber durch den zeitlichen Abstand wird das emotional wertvoll und spannend. Also das ist eigentlich fast schon zu flapsig. Es ist berührend.
Mhm. Uli Kaune hat sich bei uns gemeldet aus Nordniedersachsen. Herr Kaune, sind Sie ein Tagebuchschreiber?
Ja, ich bin ein Tagebuchschreiber, aber eher nicht chronologisch jeden Tag, sondern ich schreibe so meine Gedanken auf, meistens, wenn es mir Sorgen macht. Und ich versuche, meine Gedanken zu sortieren und mache das seit ungefähr 25 Jahren.
Oh, das ist schon lange. Und das heißt immer dann, wenn es Ihnen gerade mal nicht so gut geht?
Meistens dann, wenn es mir nicht so gut geht, ja. Mhm. Dann kann ich die Sachen so ein bisschen für mich in Gedanken ordnen.
Und hat das dann eine entlastende Funktion hinterher? Also haben Sie das Gefühl oder konnten Sie jetzt auch sich was von der Seele schreiben?
Ja, das ist sehr wichtig, dass ich mir was von der Seele schreiben kann und dass ich das ein bisschen so sozusagen auch weglegen kann. Ich habe irgendwann mal versucht, die Bücher so vom Anfang nochmal zu lesen und das ist sehr schwierig, sich dann wieder in die Gedankenwelt von vor 20 Jahren zurückzuversetzen. Eigentlich nicht lesbar. Und ich sammle die Bücher und meine Kinder können die dann irgendwann mal lesen, wenn es mich nicht mehr gibt.
Ah, okay. Das heißt, Sie möchten das schon auch, dass es gelesen wird von anderen.
Irgendwann. Ja, die Armen.
Frau Schreiber, ist das ein etwas Typisches, dass Menschen dann zum Stift greifen, wenn sie sich vielleicht auch gerade in einer schwierigen Lebenssituation befinden?
Auf jeden Fall. Also dann zeigt sich eigentlich die gute Seite dieses Freundes, wie wir schon gesagt haben, der immer da ist und der ein offenes Ohr hat, wenn keine Gesprächspartner mal da sind oder auch wenn man sich noch nicht an jemanden wenden möchte, dann wenden sich Menschen an das eigene Tagebuch und finden darin dann einen Zuhörer, eine Zuhörerin. Das entlastet enorm, allein dadurch, dass man es einmal aufgeschrieben hat. Das sagen ja ganz viele Menschen, dass die Seele dann entlastet wird. Und das hat natürlich auch physiologische Gründe, dass man das nicht mehr rumwälzt im Kopf und dass man es loslassen kann. Und vielleicht auch Lösungen findet. Denn durch den Abstand beim Schreiben fallen einem auch leichter Alternativen ein. Oder es ist nicht mehr so schlimm. Auf einmal sieht man es, ach Mensch, legt es vielleicht noch einen Tag weg und guckt wieder drauf und denkt, ach Mensch, heute ist es gar nicht mehr so schlimm. Die Gefühle sind ausgereift, man kann klarere Entscheidungen treffen. Ja. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann kommt man darauf zurück. Und dann machen Menschen das wirklich regelmäßig in schwierigen Situationen oder auch nicht so schwierigen, dass sie da sich einen Gesprächspartner im eigenen Tagebuch suchen.
Herr Kaune, vielleicht noch eine Frage an Ihre Familie, weil Sie haben eben schon von Ihren Kindern gesprochen. Machen die das auch? Schreiben die auch?
Nein, die finden das sehr seltsam, dass ich mich dann zwischendurch mal hinsetze und anfange zu schreiben. Aber ich schreibe überhaupt, ich schreibe auch noch Briefe und ich finde das eine sehr schöne Form, das dann einfach regelmäßig auch zu tun.
Dankeschön, dass Sie sich gemeldet haben, Herr Kaune.
Ja, vielen Dank und die Sendung ist schön, die Sie machen, Woche für Woche.
Dann gucken wir mal, dass wir die schön weitermachen.
Darf ich dazu was sagen? Also wenn der Hörer denkt, dass seine Kinder das vielleicht lesen können. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass die unmittelbar darauf folgende Generation die Tagebücher eher nicht liest. Die bringen uns die Tagebücher meinetwegen ihrer Eltern, aber sagen, ich lese das noch nicht. Aber wenn wir zum Beispiel Bücher bekommen, die Urgroßeltern oder Großeltern, da sind dann die Enkel sehr interessiert, oft. Und da ist die Scheu, in das Privatleben desjenigen einzudringen, nicht so groß. Und da ist eine wesentlich größere Gelassenheit und auch Interesse dafür da.
Es gibt ja auch immer mehr jetzt diese Anleitungen, dass es so Tagebücher gibt für Omas sozusagen, die dann schon auch so ein bisschen eine Struktur vorgeben, wie man etwas dann an die Enkel weitergeben kann. Ne?
Ja, ich habe selber so ein Buch zu Hause liegen, aber nicht ausgefüllt, weil es mich ein Stück weit nervt, in so einem Korsett zu sein, das, was ich dann dahin schreiben soll. Also ich würde es lieber freier formulieren.
Mhm. Frau Schreiber?
Ich würde gerne noch auf etwas hinweisen und zwar glaube ich, dass wir hier von zwei verschiedenen Arten von Tagebüchern schon sprechen. Also es gibt noch mehr verschiedene, aber hier denke ich, gibt es einmal die, die für die Bewältigung von alltäglichen Dingen, also so ein Krisentagebuch, da sind. Und es gibt auch die dokumentarischen, die sich wirklich, weil es Geschehnisse sind, die die ganze Familie angehen, auch in den Generationen danach gut lesen lassen. Es gibt Leute, moderne Tagebuchschreiber, die sagen, diese ganz aktuellen Bewältigungstagebücher sind vielleicht gar nicht für andere Augen gedacht und die schlagen sogar manchmal vor, sie zu vernichten. Also nicht ins Archiv zu geben, sondern sich und andere zu schonen, weil es vorübergehende Zustände sind, die sich dann am nächsten Tag vielleicht schon geklärt haben. Und das finde ich auch sinnvoll. Also meine Tagebücher habe ich alle in eine Kiste gepackt. Da steckt ein Zettel drauf, also die was verarbeiten. Und da steht, vernichten, wenn ich nicht mehr da bin. Ich möchte nicht, dass meine Kinder sich mit meinen schwierigen Etappen beschäftigen müssen.
Okay, also diese Differenzierung auch zwischen, das ist interessant. Frau Holm, Sie als Tagebuchexpertin im wissenschaftlichen Bereich auch, haben Sie eigentlich eine Ahnung, wie viele Menschen Tagebuch schreiben?
Nee, also die Frage, die muss ich gleich an Frau Kayen weitergeben, beziehungsweise ist natürlich die Frage, wer archiviert Tagebücher und wer gibt sich überhaupt als Tagebuchschreiber zu erkennen, sodass man das irgendwie statistisch erheben könnte. Aber ich würde gerne noch was sagen zu dieser Unterscheidung, die Frau Schreiber angesprochen hat. Also ich würde auch ganz grundsätzlich zwischen zwei Typen von Tagebüchern unterscheiden, nämlich einmal, ob sie von vornherein so ein Anliegen haben und dann, wenn sie tatsächlich täglich auch geführt werden, letztlich temporär, also solange man das Problem hat, sei das jetzt eine Krankheit, sei das die Pubertät, sei das eine Kriegserfahrung, oder auch vielleicht was Schönes, eine Reise, also wo ganz klar ist, es hat einen Anfang und hoffentlich oder leider auch irgendwann ein Ende. Und dann eben diese Lebenszeittagebücher, die egal was passiert ist, davon ausgehen, jeder Tag ist einen Eintrag wert. Also die haben wirklich eher dieses Kalendermodell und da ist auch häufig zu finden, dass dann auch Kalender verwendet werden, also dass es eben so ein vorgefertigtes Kästchen schon gibt und irgendwie immer klar ist, wo man sich gerade im Jahr befindet und wie viele freie Kästchen eben da noch sind und dass alle diese Kästchen irgendwann gefüllt sind. Und wenn man das nicht schafft, dass auch das Durchstreichen von einem Kästchen eben auch quasi dazugehört. Also dass der Tag auch in irgendeiner Weise verzeichnet ist.
Frau Holm, gibt es denn eigentlich so eine Art Stichtag? Wann wurde das zum ersten Mal auch so ausgesprochen? Also dass es das Tagebuch gibt, so historisch und dass jemand das auch so also bezeichnet hat und auch so geschrieben hat? Gibt es da irgendwie so eine Art Stichzeit?
Ja,
oder
das
so?
Kann man in der Tat relativ genau festmachen, wenn man jetzt einfach auch von der Begriffsgeschichte herkommt, also wann der Begriff Tagebuch oder Diarium auftaucht. Das ist im Übergang vom Mittelalter zur Renaissance. Und dann denkt man natürlich erstmal, ja, klarer Fall, Renaissance, Erfindung, Entdeckung des Ichs, also dass es eben von vornherein eine ganz subjektive Gattung ist und eben auch dieser Tag erlaubt, so einen Real-Time-Effekt zu haben, also ganz dicht sozusagen an dieses Ich auch ranzukommen. Aber die Formen, die das den Namen Tagebuch tragen und auch tatsächlich autobiografische Elemente enthalten, die waren erstmal viel pragmatischer. Also das war der Kalender, den ich eben schon angesprochen habe. Dann war es aber auch das Rechenbuch. Ne, beim Rechenbuch ist auch wichtig, wie beim Kalender, eine klare Zeitmessung. Die Kaufleute mussten wissen, wie ist der Eingang, wie ist der Ausgang, und zwar täglich, deswegen Zeiteinheit Tag. Und dieses Bilanzieren, das finden wir ja auch, also bis heute, diese Tagebücher der Selbstoptimierung, die vielleicht auch dieses Oma-Tagebuch von der Frau Kayen ist oder so, dass man eben, welche Ziele habe ich mir vorgenommen, was habe ich erreicht, ne? Diese vorgedruckten Dinge, die auch das junge Mädchen in der Umfrage nannte. Also dieses Bilanzieren ist schon auch sinnvoll, das an diese Rechenbuchform rückzubinden. Da kommt das her. Mhm. Und dann drittens die Logbücher, das Verorten. Okay. Also das wichtige Tagebuch von Kolumbus, das Logbuch, eben auch Diario. Das ist natürlich auch so ein Epochenbuch. Und auch das findet man nach wie vor in den Praktiken. Dieses Beobachten, sich verorten, wo stehe ich. Ja, einfach diese Perspektive.
Jetzt haben Sie schon so ein paar Veränderungen auch angesprochen. Kann man denn tatsächlich auch sagen, dass es in den verschiedenen Zeiten auch verschiedene Trends sozusagen gab beim Schreiben?
Ja, also ganz unbedingt. Und das macht es ja auch so interessant, also dass dieses Tagebuch eine Form ist, die sehr, sehr elastisch ist und eben auch auf so Bedingungen von neuen Medien, neue Schreibformen oder auch, dass mehr Menschen, andere Menschen eben auch sich daran beteiligen können, dass das durchlässig ist dafür. Also wenn wir eben erst noch so mehr diese pragmatische und dann eben auch stark religiös geprägte Form hatten, Introspektion, welche Auskaufung der Zeit war ein wichtiges Stichwort, gehe ich mit der von Gott gegebenen Zeit auch gut um im nachchristlichen Bedingungen zum Beispiel, würde ich sagen, ist im 18. Jahrhundert noch wichtig. Dann haben wir im 19. das Journal Intim, also die Erkundung auch des Ichs, dann die Entstehung der Psychologie, die auch viel mit diesen Tagebüchern gearbeitet hat. Und heute haben wir wieder eine ganz andere Situation.
Jetzt machen wir eine kleine Nachrichtenpause, Frau Holm. Danach geht's weiter, auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. 00800 44 64 44 64. Das Leben festhalten, sind Tagebücher aus der Zeit gefallen, ist heute Vormittag unser Thema in der Lebenszeit. Ja, und da sind wir wieder in der Lebenszeit. Heute Vormittag diskutieren wir mit Ihnen darüber, wie es denn ums Tagebuchschreiben steht. Das Leben festhalten, sind Tagebücher aus der Zeit gefallen? Das fragen wir. Und wenn Sie sich beteiligen wollen, können Sie das jetzt gerne tun unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Können Sie auch Ihre Telefonnummer angeben und wir rufen zurück. Und Sie können auch anonym bleiben, denn es geht ja um Tagebücher, das ist auch kein Problem. Jetzt bin ich mit Doris Dürrie erstmal verbunden. Sie ist natürlich bekannt, trotzdem sage ich es doch mal dazu. Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Schriftstellerin, sehr bekannt in Deutschland. Und sie hat jetzt ein Buch geschrieben, eine Einladung zum Schreiben. Leben, Schreiben, Atmen. Das ist der Titel. Frau Dürrie, grüße Sie erstmal.
Hallo, grüße Sie.
Frau Dürrie, schreiben Sie selbst eigentlich Tagebuch?
Ja, schon immer. Aber dieses Buch habe ich geschrieben, weil ich seit über 20 Jahren Professorin für Drehbuch und Creative Writing bin. Und das unterrichte und auch eben Tagebuchschreiben unterrichte und aber darüber hinaus ein konkreteres Schreiben über sich selbst, was nicht nur sich mit dem vergangenen Tag beschäftigt, sondern mit dem ganzen Leben.
Wen sprechen Sie damit in erster Linie an?
Alle. Denn ich habe wirklich eine Methode entwickelt, mit der ich jedem innerhalb von einer halben Stunde das Schreiben beibringen kann.
Sagen Sie uns mal ein bisschen.
Ja, das ist eigentlich auch ein alter Hut. Das ist dieses Stream of Consciousness Writing, das entstand so in den 20er Jahren, wo man ohne aufzuhören, wirklich ohne nachzudenken, ohne zu stoppen, schreibt, immer weiter schreibt und dadurch an tiefere Schichten herankommt und an verschüttete Erinnerungen herankommt. Und dann, das kommt eben dazu, was ich jetzt besonders unterrichte, weil es auch sehr kinematografisch ist, sehr konkret über seine Erinnerungen schreibt. Also wirklich mit allen fünf Sinnen versucht, da nochmal heranzukommen und genau zu beschreiben, wie sah denn der Boden unter meinen Füßen als Kind aus? Wie war das denn wirklich im Sommer über Rasen zu laufen, über Gras zu laufen? Und so weiter und so weiter.
Das heißt, man soll sich nochmal so richtig in die Situation hineinversetzen, sich da reinfühlen und dann erst anfangen zu beschreiben. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, diese Situation zu beschreiben, gar nicht zu reflektieren, sondern wirklich in der Situation zu sein und ohne nachzudenken, und das ist der Trick von eigentlich allem Schreiben, erstmal nicht nachzudenken, da drüber zu schreiben. Also eigentlich seinen Gedanken zuzuhören und sie zu notieren.
Das heißt, dieses Phänomen, was ja einige auch haben, die sagen, ja, Tagebuch schreiben, kann ich ja jetzt gar nichts mit anfangen, was soll ich denn da reinschreiben? Ich kann doch gar nicht schreiben, das gibt's ja auch.
Ja, das sagen viele, das ist auch etwas, was uns doch immer noch auch beigebracht wird, dass man dazu ein großes Talent braucht, eine große Gabe. Aber nein, ich sage das Gegenteil, jeder kann schreiben, jeder.
Jeder kann es auch erstmal ausprobieren.
Jeder kann es ausprobieren, aber es gibt eben diese wirkliche Grundregel, nicht nachzudenken und am Stück immer weiter zu schreiben, also nicht am Stift zu kauen, denn in dem Moment, wo man das macht, kommen all diese Einwände, du kannst das doch gar nicht, du bist sehr untalentiert, du bist zu blöd dazu, was bildest du dir eigentlich ein zu schreiben? Und das kann man eben nur ausschalten, diese unendlich vielen Einwände, indem man einfach immer weiter schreibt und möglichst mit der Hand schreibt, das hilft auch.
Und das für zeitlich begrenzt oder?
Ja, 10 Minuten.
10 Minuten,
okay. 10 Minuten. Mhm. Jeden Tag 10 Minuten reicht.
Josef Pieper hat uns geschrieben und zwar schreibt er, ich schreibe seit meiner Pension Tagebuch. Gleichzeitig habe ich mir die Zeit genommen, noch einmal mein Leben zu reflektieren und meine Erinnerungen aufzuschreiben. Wo waren die entscheidenden Wegemarken und wie und wer und was hat mich auf meinem Lebensweg beeinflusst und gesteuert? Das wäre jetzt aber nicht der Weg, den Sie vorschlagen, oder?
Ja, ein sehr reflektiertes, sehr analytisches Schreiben über sich selbst. Mir geht es eher darum, diesen unglaublichen Schatz an wirklich sensorischen Erinnerungen zu heben und darüber eben auch wieder sehr viel über sich selbst auch zu erfahren. Also in dem Moment, wo man wirklich sehr genau beschreibt, wie war das denn zu Hause? Wie sah denn der Teppich aus, auf dem ich meine gesamte Kindheit verbracht habe? Und wer saß da so drumrum? Und was ist da passiert auf diesem Teppich? Darüber wirklich durch so eine ganz physische Erinnerung an Dinge heranzukommen, die man bewusst gar nicht mehr so erinnern kann. Aber wenn man in dieses Unbewusste absteigt und das versucht als Schatz zu heben, sind plötzlich Dinge da, wo man nur staunt. Da steigen Erinnerungen eben wieder auf.
Frau Dörrie, Sie haben es ja schon gesagt, Sie sind an der Hochschule, haben natürlich dann auch viel Kontakt mit Studierenden. Die ja. haben natürlich wiederum sehr eine große Affinität, denke ich mal, zum Schreiben, weil sie wollen ja auch Drehbuch schreiben, lernen beispielsweise. Schreiben die denn auch Tagebuch?
Ja, also ich bringe Ihnen das bei, was ich gerade erzählt habe, diese 10 Minuten am Tag auch wirklich immer über die Kindheit zu schreiben, immer wieder zu versuchen, so plastisch wie möglich zu schreiben, denn dadurch entstehen wirklich automatisch gute Texte, weil wir das auch so gerne hören und so gerne lesen, wenn etwas ganz präzise ist und ganz plastisch beschrieben ist. Und zum anderen bringe ich Ihnen auch bei, jeden Tag gleich nach dem Aufstehen 20 Minuten unkontrolliert vor sich hinzuschreiben, also gar nicht über Erinnerungen, sondern wirklich nur zu notieren, was Ihnen gerade durch den Kopf geht, was auch ganz schön ist, weil es so eine Art Temperaturmessen ist. Wie geht es mir eigentlich gerade wirklich? Weil unser normaler Vorgang ja ist, dass wir den ganzen Tag über uns doch möglichst kontrolliert verhalten und den ganzen Tag den Deckel draufhalten auf dem, was uns vielleicht wirklich bewegt. Und diese 20 Minuten am Morgen unkontrolliert, die zeigen einem ganz schön, womit man sich eigentlich wirklich sehr tief beschäftigt.
Miriam Meyer hat sich bei uns gemeldet aus Hannover. Grüße Sie.
Guten Morgen.
Hallo.
Frau Meyer, schreiben Sie selbst auch?
Also ich schreibe jetzt seit ungefähr einem Jahr abends immer so ein paar Zeilen auf über schöne Dinge, die mir am Tag passiert sind, einfach um einen guten Tagesabschluss zu haben und nochmal die guten Dinge Revue passieren zu lassen und nicht ins Grübeln zu kommen über die Sachen, die vielleicht nicht so waren. Ja, also das mache ich jetzt. Zwischendurch hatte ich eine lange Tagebuchpause, weiß ich gar nicht warum, war vielleicht keine Zeit oder es ist einfach auch unterblieben, aber warum ich eigentlich mich gemeldet habe, das war ein tolles Erlebnis, das ich vor einigen Wochen hatte, als ich in einem alten Nachtschränkchen in meinem früheren Kinderzimmer gewühlt habe und da alte Tagebücher so aus meiner Pubertäts- und jugendlichen Zeit gefunden habe. Und in denen habe ich dann rumgeblättert und gelesen. Dann kamen meine beiden Söhne dazu. Die sind 12 und 8 und wollten wissen, was ich da mache und was ich da habe und waren jetzt neugierig. Und dann habe ich ihnen ein bisschen was draus vorgelesen. Und wir haben dann zusammen also wirklich ganz tolle Zeit gehabt. Wir haben ganz viel gelacht. Und sie haben sich sehr gewundert über ihre Mutter mit ihrem ständigen Liebeskummer und den Verwicklungen, die da auftraten. Und Mama, welcher ist es denn jetzt? Ist es jetzt noch der oder der andere? Ich verstehe das nicht. Oh Mama, nee, was war das denn? Oh nee. Und wie ich über Schule gemeckert habe und manchmal auch ein bisschen über meine Eltern. Unähnliche Beschreibungen über Mittagessen. Also, weil es war auch langweilig, aber es war dann auch total witzig, das mit dem Abstand zu sehen und altersmäßig so auf die Ebene der Kinder ein bisschen zu rutschen.
Das war Ihnen nicht peinlich, Frau Meyer?
Nee, überhaupt nicht. Nee, also ich fand es einfach selber so lustig. Ich habe mich total gefreut, also das zu finden. Ich glaube, wenn ich es alleine gelesen hätte, hätte ich es peinlicher gefunden. Und so habe ich gedacht, ach, es rückt mich so an die Kinder ran, die sehen, dass ich nicht immer die also quasi vernünftige Mama war, sondern ich war eben auch mal so wie sie und habe mich über Schule geärgert und so Zeug. Also das war total schön.
Frau Meyer, jetzt haben wir ja eben gehört von Frau Dörrie, dass sie gesagt hat, so Morgenzeilen zu schreiben. Das ist eigentlich etwas, was jeder gut machen sollte, um auch über sich selbst so ein bisschen mehr zu erfahren. Sprich, wo stehe ich jetzt eigentlich heute Morgen gerade, bevor man so in den Tag geht? Könnten Sie sich das auch vorstellen, sowas für sich?
Also zum einen ist morgens immer die Zeit so ein bisschen eng und zum anderen bin ich so ein Typ, also das hat auch, also deshalb schreibe ich abends auch positive Sachen auf, schöne Sachen auf, ich neige dazu zu grübeln und wenn ich mich schon morgens hinsetze und so eine Nabelschau beschreibe, dann komme ich, glaube ich, für den Rest des Tages schlecht aus dem Quark. Das ist für mich nicht so geeignet, glaube ich, aber für andere vielleicht schon.
Ja, wenn man es als reflektierte Nabelschau schreibt, aber wenn man wirklich versucht zuzuschauen, was im Hirn so alles passiert, da passieren halt doch sehr unterschiedliche Dinge. Und eben nicht nur Nabelschau, sondern wirklich so eine wilde Mischung. Und der auf die Spur zu kommen, das macht durchaus Spaß in diesem unkontrollierten Schreiben am Morgen. Klar, am Morgen ist auch viel los, dann vielleicht, wenn alle aus dem Haus sind oder in der U-Bahn oder wenn man auf den Bus wartet oder all diese kleinen Zeitfenster, die wir ja doch haben, wo wir uns angewöhnt haben, dann aufs Handy zu schauen, da kann man eigentlich wunderbar schreiben.
Also ich habe mal ein Buch angefangen, Der Weg des Künstlers oder so. Genau. Da sagt auch die Autorin, man soll sich jeden Tag eine halbe Stunde oder eine gewisse Zeit hinsetzen und einfach schreiben, was einem so gerade durch den Kopf geht. Ja, also wie gesagt, ich neige dann dazu, wenn ich mich nicht konzentriere, die blöden Sachen aufzuschreiben.
Ja, aber darum geht es ja gerade. Sich nicht zu konzentrieren, sondern wirklich so einen Freiraum zu haben, wo man auch einfach nur Quatsch schreibt und wo man sich selber dann auch auf die Schliche kommt, weil man so einen Quatsch auch schreibt. Das ist sehr lustig zum Teil. Mhm.
Frau Schreiber würde direkt gerne dazu noch was sagen.
Ja, das kann natürlich sein, wenn man morgens loslegt und hat einen schlechten Traum, dass dann erstmal die unangenehmen Dinge rauskommen. Und bei Julia Cameron, die das ja vorgeschlagen hat, die Morgenseiten zu schreiben, so vor 30 Jahren, die hat das so schön beschrieben. Sie hat gesagt, das funktioniert, weil sie dadurch ihr Bewusstsein sauber schrubbt, weil sie alles rausbringt, was sie so belastet, aber auch was sie freut. Und das ist so wichtig dabei, wie Frau Dörrie sagt, das unkontrolliert zu machen und alles zuzulassen. Und nach meiner Erfahrung ist es dann tatsächlich entlastend, wenn es nicht irrsinnig lange wird. Also die Zeitbegrenzung halte ich auch für eine gute Idee, Frau Dörrie.
Ja, und da reicht sogar auch nur 10 Minuten. Ich habe das auch lange gemacht, während der Kaffee gekocht hat, während irgendwie die Nudeln gekocht haben mittags. Und also wirklich immer nur diese kleinen Zeitfenster, die ich lange nur dafür nutzen konnte.
Ja. Dankeschön, Frau Meier, dass Sie sich gemeldet haben.
Ja, sehr gerne. Danke fürs Zuhören.
Ja, kommen wir vielleicht nochmal da drauf, auch wie es ist, Frau Dörrie, wenn man zum Beispiel jetzt lange kein Tagebuch mehr geschrieben hat oder überhaupt lange nicht mehr geschrieben hat. Wie findet man da einen Einstieg?
Indem man seine Eieruhr stellt oder sein Handy auf 10 Minuten und wirklich einfach loslegt, ohne nachzudenken. Also das muss ich immer wieder betonen, weil wir so dazu neigen, es doch alles immer sehr analytisch zu betrachten, das Schreiben und über das Nachdenken und Reflektieren zu sehen. Und das auszuschalten, das halte ich wirklich für den Schlüssel. Und dann zu sagen, okay, ich bewege 10 Minuten lang den Stift übers Papier und egal, was dabei rauskommt, ich bewege den Stift.
Frau Holm, wenn Sie mal so in Ihre Erfahrungen schauen, der Tagebücher, die Sie sich angeschaut haben in der Geschichte, gab es da auch mal sowas, dass Menschen einfach wirklich nur so drauf losgeschrieben haben?
Ja, also mir fällt natürlich Arthur Schnitzler zuerst ein, der das Tagebuch als holden Spucknapf bezeichnet hat, seiner Stimmungen und Verstimmungen. Und es dann eben auch nicht mehr lesen konnte. Also das, was Herr Kauner vorhin auch gesagt hat, das selber Lesen dann von dem, was man wirklich einfach nur so rausspuckt, um sich damit zu befreien. Ich glaube, das ist nicht ganz das Format, über das wir jetzt gerade gesprochen haben. Aber dieses Verfahren, etwas abzuladen, das findet man natürlich ganz häufig. Und dann eben auch die Frage, ob man diese Art von Tagebüchern aufbewahren möchte. Oder ein schönes Beispiel fällt mir gerade noch ein, die Eva Demski hatte die Poetikvorlesung auch übers Tagebuch gehalten und die hatte eben solche Aufzeichnungen in den Ritzen des Hauses gefunden, weil, ich glaube, es war die Mutter, sich dessen auch entledigen wollte und dann in die zwischen die Dielen und in die Ecken rein, so kleine Zettelchen, wo sie eben furchtbar über die Situation im Haus und die Eltern und das Essen und so weiter da sich ausspuckt gewissermaßen.
Ich glaube, man muss wirklich sehr stark unterscheiden.
Mein liebes Tagebuch, jetzt schreib doch mal zurück. In all den Jahren war ich dir treu. Mein liebes Tagebuch, erkennst du mich nicht? Ich bin's, dein alter Freund. Du undankbares Ding, jetzt sag doch was. Wenn's so weitergeht, dann ist es aus.
Und ich dachte wirklich, ich bedeute dir was. Ach, ich schmeiß dich aus dem Fenster raus.
Mein liebes Tagebuch von Michael Schlüter, das er dann doch irgendwie auch nicht zurückschreibt und was er wohl schade findet. Frau Dürrie, ist das so, dass man ja doch irgendwie eigentlich auch schon auch auf so eine Antwort wartet?
Auf eine Antwort fürs Tagebuch?
Nein, vom Tagebuch.
Vom Tagebuch. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach nochmal unterscheiden zwischen dem täglichen Aufschreiben, was genau passiert ist am Tag zuvor, und diesem Schreiben als kreativen Prozess. Und das geht, glaube ich, gerade ein bisschen durcheinander. Aber es kann auch zusammengehören, dass man nicht nur notiert, was war, sondern eben diesen Platz des Schreibens für sich und über sich auch immer wieder nutzt, um kreativ zu sein, also um zu spüren, was man alles doch auch in sich trägt und gespeichert hat über die vielen Jahre oder wenigen Jahre auch, die man über diesen Planeten wandelt. Und da bekommt man durchaus auch eine Antwort vom Tagebuch oder vom Schreiben, wer man eigentlich so ist. Also eine umfassende Antwort gibt es da natürlich nicht. Und auch wie man sich verändert hat oder wie man vielleicht auch immer noch dieselbe geblieben ist. Also das spiegelt einem dieses tägliche Schreiben schon sehr stark. Aber eben, und darauf möchte ich nochmal beharren, dieses große Glück festzustellen, was man alles aufgesaugt und gespeichert hat im Laufe seines Lebens. Also was es alles an Eindrücken auf dieser großen Festplatte unserem Gehirn gibt und dem nachzuspüren und da nachzugraben, das macht auch immer wieder wirklich Freude. Das macht glücklich, dieses Schreiben darüber.
Frau Kein?
Ja, wir haben zum Beispiel in unserem Fundus Tagebücher einer Studienrätin, glaube ich, war es, die vielleicht so Stream of Consciousness geschrieben hat und es ist absolut nicht entzifferbar. Wir haben diese Tagebücher, es sind mehrere, aber genommen, weil sie durch dieses physische Schreiben zu einem Art Kunstwerk geworden sind. Sie sind wie Mikrogramme. Sie sind nicht entzifferbar und teilweise sind die Seiten mit Büroklammern zusammengeheftet, bunten. Und wenn man das dann aufschlägt, ist es wie ein kleines grafisches Kunstwerk. Sehr berührend, aber wir haben keine Ahnung, was drin steht.
Ja, Frau Schreiber?
Da kommen Sie auf den Punkt Kreativität, den Frau Dörrie ja auch angesprochen hat. Das Glück, das dabei entsteht, wenn man merkt, was alles in einem steckt und wie bunt das Leben ist, das finde ich auch ein Punkt, der bei den modernen Tagebüchern so besonders ist. Und die ganz neuen Tagebücher werden ja auch mit Zeichnungen und mit Gemaltem versehen. So wirklich, dass es Kunstwerke werden können, weil jeder, der Lust hat, sich eben in seinem Tagebuch verbreiten kann, wie er will. Ob mit Klebchen oder mit Gemaltem.
Dazu passt, was Detlef Tempel geschrieben hat. Seitdem er vor einiger Zeit ein Reisetagebuch verloren hat, führt er seine Tagebücher nur noch digital in einer Cloud. Sehr komfortabel, da praktisch es überall dabei ist und man nur ein Gerät braucht, das funktioniert. Was halten Sie von digitalen Nachlässen, fragt er an Frau Kein.
Also ganze Nachlässe nehmen wir nicht, aber es kommt immer mehr vor, dass jemand zu uns kommt und mir einen USB-Stick entgegenstreckt und sagt, hier ist mein Tagebuch. Und natürlich nehmen wir das auch in dieser Form. Was wir nicht sammeln, sind Blogs aus dem Internet oder so, aber wenn jemand sein Tagebuch digital führt, selbstverständlich, dann nehmen wir das auch. Und manche Vielschreiber, da sind wir sogar dankbar, wenn es digital kommt, weil das nicht so viele Regalmeter in aber natürlich geht das, was Frau Schreiber eben sagte, verloren, wenn es kein Scrapbook ist oder so wie Bücher, die mit kleinen Bildern und allem Möglichen verziert werden. Das hat eine andere, diese Haptik ist auch sehr spannend, berührend, interessant auch, wie das sozusagen das Gedankenkostüm des Einzelnen war, als er das angelegt hat oder sie angelegt hat. Das geht verloren, wenn es digital ist.
Cornelia Meinhof ist jetzt mit uns verbunden. Aus Hof ruft sie an. Frau Meinhof, Ich lese hier, dass Sie Bücher über drei Generationen haben und die ganze Familie liest da drin. Ist das tatsächlich so?
Also wir haben über 5 Generationen, weil mein Sohn jetzt auch Tagebuch schreibt und meine Schwester und ich haben Tagebuch geschrieben, der Vater, der Großvater, die Urgroßmutter. Also das sind sehr viele Generationen.
Mögen Sie ein bisschen verraten?
Ja, es ist so. Wir haben gerade jetzt im August unser Familienhaus aufgelöst und meine Mutter hat alles aufbewahrt. Es ist wirklich, wir sind an der Zonengrenze, an der ehemaligen Zonengrenze aufgewachsen, hatten eine Mühle mit 28 Zimmer und von diesen 28 Zimmer waren sicher 3 gefüllt mit Geschriebenem. Alle meine Vorfahren haben geschrieben, Tagebücher, Briefe, Alben, also es ist unglaublich. Und inzwischen, wie Frau Dörri auch gesagt hat, es ist so eine Freude, sowas vorzulesen. Meine Freundin Uschi und ich, wir lesen uns oft Tagebücher vor und lachen und lachen. Aber es ist für mich jetzt auch eine große Belastung, dass ich die ganzen Kriegstagebücher von meinem Vater habe. Der hat sie wirklich so kleine Hefte, so Schulhefte, hat er voll geschrieben von vorne bis hinten. Ich glaube, 12 oder 13 solche Hefte habe ich. Ich mag das gar nicht alles lesen und ich kann das aber nicht wegschmeißen. Ich würde so gerne eine Adresse haben, wo ich all diese Briefe, diese alten Dinge hingebe, weil inzwischen ist es mir fast eine Belastung, weil, Sie können sich das vielleicht vorstellen.
Ja. Frau Kain nickt hier schon gerade, weil ich glaube, die wäre die richtige Ansprechpartnerin, oder?
Frau Meinhof, glaube ich, habe ich richtig verstanden. Ja, dann okay. Wenden Sie sich doch an das Deutsche Tagebucharchiv in Emmendingen. Wenn Sie Internetzugang haben, unter tagebucharchiv.de finden Sie uns. Ja. Und da steht dann auch Kontaktmöglichkeiten, alles drin, wie Sie mit uns in Kontakt treten können. Und dann schauen wir, was wir da machen können. Ganze Nachlässe nehmen wir nicht, aber Tagebücher sind wir sehr daran interessiert.
Also auch diese Briefe. Aber ich kann sie anfragen.
Briefe auch.
Ja, diese Briefe, die ich selber nicht mehr lesen kann, weil Sütterlin und Deutsch. Und ich habe also eine ganze Kiste voll von Kriegsbriefen, die meine Mama bekommen hat. Sie war eine wunderschöne Frau. Und Leute, also Krieger, die ihre Fotos gesehen haben im Spind von ihrem Bruder, die haben ihr dann endlose Briefe geschrieben und ich kann die gar nicht mehr lesen. Weiß nicht, was da drin steht.
Also Briefe nehmen wir auch, aber da bitten wir den Einsender oder die Einsenderin immer, dass sie sie chronologisch vorsortieren, weil wir sind ehrenamtlich und schaffen das sonst alles gar nicht. Aber wenn Sie uns das alles schön vorsortieren ein Stück weit, dann gerne.
Okay, ich werde Ihnen eine E-Mail schreiben und fragen, wie wir das machen.
Gut.
Ach, wie wunderbar. Dankeschön.
Frau Meinhof, mich würde noch interessieren, ist das in Ihrer Familie eigentlich insofern auch Tradition gewesen, dass Sie da auch schon als Kind oder als Heranwachsende darüber gesprochen haben, was das so mit einem macht, mit Tagebuchschreiben?
Ja, also Tagebuch, auch was Frau Dörri vorhin gesagt hat, dieses aktive Schreiben. Also ich habe das auch weitergetragen. Ich war Lehrerin in Erlangen an einer Mittelschule, also damals Hauptschule. Und ich habe mit meinen Schülern endlos geschrieben. Und wir haben Themen gehabt, die uns belastet haben, wo die Schüler mir erzählt haben. Und dann haben wir uns hingesetzt und die konnten dichten oder schreiben oder Bilder malen. Und dann haben wir das ausgewertet miteinander. Also Schreiben war immer, also ich kann mich erinnern, als ganz kleines Kind, wie der Opa schon vorgelesen hat aus seinen Jugenderinnerungen und dabei geweint hat. Und wir haben das dann weitergetragen, meine Schwester und ich. Also wir haben immer geschrieben.
Kennen Sie auch dieses Phänomen, von dem Frau Dörri eben sprach, aber auch Frau Schreiber, dass man sich auch erstmal so freischreiben muss, also erstmal alles so runterschreibt?
Ja, früh Träume sofort aufschreiben. Und dann habe ich belastende Träume los und freudvolle Träume, möchte ich mir gerne merken. Ja, wir schreiben immer.
Vielen Dank, Frau Meinhof, dass Sie sich gemeldet haben und auch vielen Dank an Doris Dörri, die wir an dieser Stelle verabschieden, dass sie sich für die halbe Stunde hier mit engagiert hat.
Ich danke Ihnen. Es war schön, mit dabei zu sein. Vielen Dank.
Sehr gerne. Und hier nach den Nachrichten um 11 geht es dann noch für ein halbes Stündchen weiter. Diskutieren wir noch weiter. Sie können sich also gern noch melden unter 00800 44 64 44 64. Das Leben festhalten, sind Tagebücher aus der Zeit gefallen. Darüber sprechen wir heute Vormittag.
Heute fange ich zum zweiten Mal Tagebuch an. Das erste habe ich irgendwann zerrissen. Ich schreibe einfach, weil ich mich mal ausquatschen muss und Angst habe, das will gar keiner wissen. Meine Eltern haben mit sich selbst Ärger genug und für sie bin ich ja noch die Kleine. In der Klasse blödeln wir meistens nur rum und wenn es ein Problem gibt, dann bin ich alleine. Die Mädels in meiner Klasse wissen bestens Bescheid über Frisuren und Klamotten und es gibt ständig Getratsch, welche Jungs sie in der Hofpause angeguckt haben, welche Gruppe in den Charts ist und lauter so ein Quatsch. Soll ich da zu einer hingehen und sagen, du, ich glaube, mein Herz ist gewachsen. Ich fühle plötzlich in mir so viel Liebe und Traurigkeit. Kennst du das auch? Die würde nur kichern, was ist mit dir? Wenn du 15 bist und dir das Herz fast überläuft, aber keiner scheint das zu sehen, bleibt dir manchmal nur das Tagebuch, um dich völlig durchzudrehen. Hey,
Gerhard Schöne singt über das Tagebuch, das doch immer ein guter Gefährt ist, gerade wenn die Gefühle überschäumen, Frau Schreiber. Das ist wahrscheinlich, hier wird es eher als pubertierendes Phänomen beschrieben, aber diese überschäumenden Gefühle, die können einen ja das ganze Leben begleiten, oder?
Das stimmt. Und dann hatten wir ja auch schon gesagt, das Tagebuch ist ein gutes Auffangbecken. Oder wie dann Psychologen sagen, es kann zu einem Container werden oder einem geschützten Raum, in dem diese Gefühle dann Platz haben und dadurch auch fühlen sich Schreiberinnen und Schreiber entlastet. Das kennt wahrscheinlich jeder.
Wir haben auch eine Mail bekommen von Johann Kowalitsch aus Otterndorf und er schreibt, ich bin seit 33 Jahren pensioniert und dokumentiere mein Leben, meine Beschäftigung und meine Gedanken auf meiner privaten Homepage. Das ist für mich so etwas wie ein Tagebuch. Jetzt frage ich mich, wenn man das auf einer Homepage veröffentlicht, was einem bewegt, werden da die Grenzen, verschwimmen die nicht sehr? Also weil Tagebuch ist ja etwas eher für sich und Homepage eher für die Öffentlichkeit oder wie sehen Sie das, Frau Schreiber?
Also ich selbst schreibe auch einen Blog und ich merke, ich verarbeite da auch Privates. Meine Familie freut sich immer, wenn sie über sich selbst liest. Also man schreibt anders. Es ist einfach so, dass man ein Publikum dann vor Augen hat und der Mensch, der das auf der Homepage macht, auch, der hat ein ganz spezielles Publikum ja schon vor Augen. Und das ist anders, als wenn man dem eigenen Tagebuch alleine schreibt. Das kann aber einen entlastenden Charakter haben, weil man gezwungen ist, an die Reaktionen zu denken. Dadurch filtert man selber manche schweren Sachen schon heraus, entwickelt oft Humor und wendet das Erlebte. Und dadurch hat es einen sehr entlastenden Charakter. Man gewinnt dem Leben unterhaltsame Seiten ab. Und so ist es bei mir so, dass ich oft denke, wenn mir was nicht so Schönes passiert, ach wie schön, kann ich ja wieder drüber schreiben. Und insofern kann das auch einen entlastenden Faktor.
Das heißt, man schaut einfach noch mal mehr, man hat die Adressaten mehr vor Augen.
Ganz genau.
Und nicht nur sich selbst.
Genau.
Frau Kein?
Ich glaube, es ist irgendwie wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, ob da ein wirklicher Adressat dahinter ist. Und dann rutscht das, glaube ich, in die Nähe von Erinnerungen, wo ich dann wirklich auch diese ganzen Dinge, die mir passieren, überforme, die ich verändere. Vor 10 Jahren hätte ich über eine bestimmte Sache anders geschrieben, als ich dann 10 Jahre später mache. Also man muss wissen, was entsteht dann für ein Text. Und zum Beispiel sind aufgrund unserer Erinnerungen, die wir ja im Archiv auch aufbewahren, Bücher entstanden, die aber genau dies beschreiben, wie problematisch das sein kann, wenn man Erinnerungen nimmt, um damit zu forschen. Weil das natürlich der Mensch, der Erinnerungen niederschreibt oder auch in einem Blog mit einem Adressaten eben diese Dinge tut, wie Frau Schreiber eben beschrieben hat. Und dessen muss man sich bewusst sein, dann ist es ja in Ordnung.
Renate Witt-Frey aus der Nähe von Hamburg hat sich gemeldet. Hallo Frau Witt-Frey.
Hallo, schönen guten Morgen. Hallo.
Wie ist es bei Ihnen? Schreiben Sie?
Ja, sehr, sehr gerne. Also Schreiben ist eine meiner Leidenschaften. Und ich habe schon angefangen, so ich glaube in der 5. Klasse oder so, als so Tagebuch zu schreiben. Und habe das auch lange Zeit handschriftlich fortgesetzt. Dann irgendwann, ja nicht mehr so ganz kontinuierlich, aber dann auch nachher einfach auf dem Computer geschrieben. Und ich habe auch einen Blog, da schreibe ich so kleine Geschichten, die teilweise sehr viel mit mir zu tun, also die meisten haben mit mir zu tun, sag ich mal, kleine Alltagsgeschichten, was ich so erlebe. Und ich habe eine Schriftstellerin kennengelernt auf einer Coaching-Ausbildung vor ungefähr 10 Jahren. Und die ist mein großes Vorbild, die hat auch Bücher geschrieben und dadurch bin ich auch wieder zum Schreiben gekommen. So. Und ja, und schreibe jetzt auch ein Tagebuch wieder handschriftlich, aber nicht so regelmäßig. Also das möchte ich auch wieder mehr tun. Also
ja,
aber der Blog liegt mir sehr am Herzen, ja.
Wie schreiben Sie lieber, mit der Hand oder am PC?
Ach ja, am PC kann man einfach schön, also am Mac, ich habe hier einen Mac, da kann man einfach schön korrigieren und so. Das ist einfach. Ja, da kann man immer noch mal drüber gucken und wenn man was mit der Hand geschrieben hat, dann steht das eben erstmal so da und man muss eigentlich den ganzen Text neu schreiben, aber es hat natürlich auch Vorteile und es macht auch Spaß. Mein Vater war Schildermaler am Anfang, der hat auch viel gezeichnet, geschrieben, also handschriftliches ist natürlich auch super schön, aber korrigieren, neu schreiben, ändern, das kann man eben gut in der Datei dann, ne?
Und packen Sie auch Bilder mit rein? Weil viele sagen ja auch, das ist nur Schreiben, ist Ihnen zu linear und zu eindimensional.
Ja, manche mögen ja auch gerne Fotos. Also ich habe zum Beispiel, wir waren mal in Neuseeland, da habe ich Reisebericht geschrieben und da habe ich natürlich Fotos drin. Ansonsten bin ich sehr textlastig orientiert, auch auf meiner Website, auf meiner geschäftlichen, da ist sehr viel Text und klar, ab und zu ein Foto auch, aber ich bin ein Textmensch und ich kann eigentlich gut noch mehr Fotos reinbringen. Und wie gesagt, in den Reisegeschichten oder manchmal auch bei anderen habe ich das und ich fotografiere auch sehr viel. Ich wollte mal Fotografin werden, also von daher liegt das eigentlich auch nahe, die Bilder auch mit reinzunehmen. Ne?
Dankeschön, Frau Witt-Frey, dass Sie sich gemeldet haben. Peter Jansen schreibt uns, angesichts der Besetzung Ihrer Diskussionsrunde sowie der bisherigen Wortmeldung der Zuhörerinnen stelle ich mir die Frage, ist das Tagebuchschreiben bei Frauen stärker verbreitet als bei Männern?
Zumindest nicht, was die Sammlung des Deutschen Tagebucharchivs angeht. Da sind wir bei über 50% Männern. Und ich vermute oder wir vermuten, dass es mit dem Anteil auch von Kriegstagebüchern, die wir in unserem Fundus natürlich haben, Erster Weltkrieg, wo die Leute oder die Soldaten auch aufgefordert wurden zu schreiben, zusammenhängt und dann natürlich auch mit der Feldpost, die wir haben aus dem Zweiten Weltkrieg oder auch Tagebüchern. Aber und dazu kommt, dass Männer ihre Erinnerungen eher aufschreiben, als ihre Lebenserinnerungen als Frauen. Vielleicht, weil sie früher schon Zugang hatten zum Computer, vielleicht vor 30 Jahren schon einen Computer hatten, mit dem sie geschrieben haben. Also das sind so Vermutungen, die wir haben, dass es damit zusammenhängen könnte. Aber es sind mehr Männer als Frauen bei uns.
Frau Schreiber, wie viele Männer kommen zu Ihnen, wenn Sie Schreibkurse anbieten?
Tatsächlich sind die Männer immer in der Minderheit. Es sind dann sehr spannende Männer, die kommen. Wir freuen uns auch immer, wenn wir Unterstützung der Männer haben. Aber es sind vor allem Frauen, die sich dann auch den eigenen Erlebnissen stellen und die auch besprechen wollen. Also in den Schreibkursen schreibt man ja sehr Privates, aber das wird auch durch die Texte, indem wir sie vorlesen zum Thema. Und da trauen sich Frauen oft eher. Die stellen das auch gerne zur Verfügung, um sich weiterzuentwickeln. Und dazu ist das Tagebuch, gerade das Moderne, ja auch da eine Entwicklungshilfe.
Frau Holm, vielleicht auch noch mal einen Blick in die wissenschaftliche Ecke. Wie sehen Sie das? Mehr Frauen als Männer, die Tagebuch schreiben?
Ja, da fehlen mir, wie gesagt, die Daten, um das wirklich seriös beantworten zu können. Aber man kann sicherlich feststellen, dass Frauen schon zu Tagebüchern ganz anders angereizt werden. Also diese Tagebücher mit dem Schloss, die sind ja meistens auch rosa gewesen, die gibt es jetzt heute gar nicht mehr so. Das kriegten eben die jungen Mädchen geschenkt. Das hat auch damit zu tun, dass man bestimmte Vorstellungen hat, das stille Geschlecht, was eben die Dinge mit sich alleine ausmacht, was vor allen Dingen im häuslichen Raum sich bewegt. Und insofern ist ganz interessant, dass da eben auch einige Tagebuchfälschungen von jungen Mädchen auftauchten, als sich die Psychoanalyse etablierte. Ne? Dass man dann eben zeigte, ja, wie funktioniert das denn, wie entsteht die weibliche Sexualität, die darf sich ja nicht aussprechen, das teilen die ja alles nur dem Tagebuch mit. Und dann wurden eben solche Tagebücher auch konstruiert, die das, die genau das im Grunde dann belegt haben. Also das finde ich sehr schwierig zu beantworten, beziehungsweise muss man immer auch mitbedenken, dass eben von vornherein schon eine geschlechtliche Kodierung gewissermaßen da ist, die sich, glaube ich, jetzt verändert hat, dadurch, dass die Blogs dazu gekommen sind, die am Anfang ja von so jungen, journalistisch ambitionierten Männern, also eher so als Männersache ganz am Anfang, ne, so um 2000 rum, verstanden wurden. Und ich glaube, dass sich diese Geschlechterverhältnisse da auch gerade in der Wahrnehmung, nicht nur in der Realität, ich kann nur über die Wahrnehmung sprechen, auch gerade nochmal verschoben haben.
Frau Schreiber nickt die ganze Zeit.
Genau, denn ich denke jetzt gerade an den amerikanischen Raum, in dem Tagebücher ja noch eine ganz andere Rolle spielen als bei uns. Da sind die Journale, so wie sie da heißen, ja auch Mittel für Manager, Geschäftsleute, Leute aus ganz anderen Branchen, die das ganz selbstverständlich für sich nutzen, um auch ihr Tagesgeschäft zu ordnen, sich persönlich zu ordnen. Und auch das, was sie tun, aufzuschreiben. Da werden die auch von Professoren, Wissenschaftsprofessoren dazu geraten, so etwas anzulegen. Und da gibt es eine andere Klientel als bei uns. Das könnte sich hier natürlich auch entwickeln.
Katrin Sohr aus München begrüße ich jetzt. Hallo Frau
Hallo.
Sohr.
Grüß Sie.
Sie schreiben auch selbst, seit 30 Jahren.
Ganz genau, ja. Also für mich ist das Tagebuch eher so eine Art Seelenmülleimer und hilft, die Entscheidungen zu finden, oder ich halte auch mal was Wichtiges fest. Ich finde es interessant, im Verlauf der Sendung zu hören, wie viele unterschiedliche Arten von Tagebuch es gibt. Also bei mir ist es eher diese Form, die überwiegt.
Mhm. Und wann haben Sie angefangen?
Mit 20.
Ja, genau. Wenn Sie sind jetzt. Genau. Das habe ich den Hörern jetzt nicht gesagt und Hörerinnen, dass bei mir hier steht, Sie sind 50 Jahre alt. Und wenn Sie 30 Jahre schreiben, haben Sie mit 20 angefangen. Gab es da einen Auslöser?
Ja, tatsächlich. Also, ich habe nach der Schule angefangen. Ich bin nach Berlin gezogen zum Studieren. Und mein damaliger Freund hat mir davon erzählt und meine Schwester hat mir das erste Buch geschenkt. Und dann habe ich in Berlin angefangen zu schreiben, ja.
Haben Sie da direkt auch so gemerkt, dass das eine Wirkung hat?
Ehrlich gesagt, ich hatte niemanden anderen, mit dem ich mich hätte wirklich unterhalten können. Also es war, ich habe wirklich das, was mich beschäftigt hat, und es ging mir jetzt da nicht so gut, gleich dort einfach runtergeschrieben, rausgeschrieben. Ja.
Mhm. Das war dann sozusagen, ja, der Seelentröster aber auch,
ja, genau,
ne?
Auch, ja.
Kann man auch so sagen. Haben Sie Kinder, Frau Sohr?
Ja, ich habe einen Sohn.
Und wie steht's bei ihm?
Mit Schreiben? Keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass er Tagebuch schreibt. Also nicht, dass ich wüsste. Das 15 Jahre. Bei mir kam es ja auch später. Also habe ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
Haben Sie mit ihm mal drüber geredet?
Er weiß es. Ja, ja. Ich habe schon 19 Bücher. Und wir haben auch vor ein paar Jahren, kann ich mich erinnern, haben wir tatsächlich uns an etwas erinnert und gemeinsam zurückgeblättert. Und da habe ich dann tatsächlich geguckt, was kann ich ihm denn da jetzt vorlesen. Also ich habe schon ein bisschen aussortiert.
Wie war seine Reaktion dann?
Ja gut, es passt ja zum Thema. Also ich weiß jetzt nicht, wie sehr ihn das beschäftigt hat, dass es jetzt von mir ein Tagebuchausschnitt ist. Also es war einfach, ja, gehörte zum Thema.
Dankeschön, dass Sie sich gemeldet haben.
Ja, sehr gerne.
Frau Sohr nach München. Frau Kain, was wir unbedingt noch besprechen müssen, das haben Sie mir eben in der Pause gesagt, das ist das, dass bei Ihnen immer wieder Forscher kommen, Wissenschaftler, die die Tagebuchaufzeichnungen, die Sie archivieren, auch auswerten. Was kommt denn da so Überraschendes zutage?
Also das hat sich in den letzten paar Jahren wirklich explosionsartig entwickelt. Wir hatten schon immer Forscher, die zu uns kamen, und wir haben einen kleinen Leseraum mit zwei Plätzen, an denen gelesen und auch in der Datenbank recherchiert werden kann. Und im Moment haben wir so etwas über 200 Forschungsanfragen im Jahr. wovon dann ungefähr die Hälfte der Forscher auch persönlich in Emmendingen einen Tag oder mehrere Tage verbringt. Und die kommen aus den unterschiedlichsten Gebieten, Geschichte, Soziologie, Psychologie. Meteorologe war zum Beispiel da, der geguckt hat, wie schreiben die Leute meteorologische Dinge in ihr Tagebuch. Kaiser Schüler-Bauer, wie macht er das, wenn er die Fruchtfolge beschreibt und welche Wetteraufzeichnungen sind dann da zu finden zum Beispiel. Und sehr viele Forscher kommen aus dem angloamerikanischen Raum oder auch aus Frankreich, die sich mit Autobiografie beschäftigen und nach Tagebüchern suchen. Und dann entstehen spannende Bücher. Zum Beispiel haben wir die Verborgene Chronik herausgegeben. Die gibt es als zweibändiges Buch zum Ersten Weltkrieg. An dem ist jeder einzelne Tag des Weltkriegs durch einen Auszug aus einem unserer Tagebücher belegt. Man kann also im August 14 anfangen und dann im November 19 aufhören. Und für jeden Tag gibt es eine autobiografische Eintragung. Es gibt es auch als Hörbuch, das sind 15 CDs, das ist natürlich sehr lange. Aber es entstehen auch andere Bücher, eher wissenschaftlicher Art, aber auch über die Nachkriegszeit, über Phänomene, die uns vorher gar nicht so bewusst waren, was bei uns alles schlummert. Zum Beispiel ein Tagebuch ist benutzt worden, um die Dokumentation zu dieser Fernsehserie Babylon Berlin zu illustrieren. Oder Medienhäuser fragen an, habt ihr Material zu Thema X, Nachkriegszeit, Frauengeschichte, was auch immer. Und das heißt, das ist ein wirklicher Schatz, um Vergangenes zu verstehen, über das, was in Geschichtsbüchern hinaus wahr ist.
Und man bekommt, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Zugang zur Geschichte als jetzt über ein Geschichtsbuch, oder?
Man bekommt einen völlig anderen Zugang. Ich, vielleicht eine persönliche Geschichte. Als ich anfing, im Tagebucharchiv mich zu engagieren ehrenamtlich, habe ich ein Tagebuch von einem jungen Mädchen, die war damals 18. Das war 1919. Da war das Rheinland besetzt durch die Franzosen nach dem Krieg. Und die lebte in der Nähe von Sankt-Goar und sprach Französisch. Ihr Vater auch Französisch. Und dadurch hatten sie französische Offiziere in ihrem Haus einquartiert. Und wenn die dann so den Tagesablauf dieser Besatzung beschreibt, und dann war eine Bemerkung drin, immer wenn der Offizier XY das Haus verließ, roch alles nach Parfüm und Leder, dann wurde das so lebendig plötzlich. Oder die Demarkationslinie gab es damals, die durften keine Post aus diesem Gebiet einfach so rausmachen. Dann musste sie zum Verhör zu den Franzosen. Also da wird Geschichte erfahrbar. Und das ist ein ganz spannender Prozess.
Irmgard Koschate aus Niedersachsen hat uns noch angerufen. Frau Koschate.
Ja, hallo, ich grüße Sie. Ja, ich sage gleich, ich bin Jahrgang 50 und habe 1966 das erste Mal einen schönen Kalender bekommen, noch so einen kleinen Taschenkalender, und habe angefangen, dort einzutragen, Klassenarbeiten, Noten, Todesfälle, Geburten etc. Das wurde immer mehr. Inzwischen bin ich seit 30 Jahren im Format DIN A5, diese großen Bürokalender. Und wenn ich ihn kaufe, ist er recht dünn. Wenn ich am Ende des Jahres ihn anschaue, geht er kaum noch zu, weil ich auch alles hineinklebe an Eintrittskarten, kleine Fotos oder was man so an Relikten aus dem Leben hat. Aber ich hatte jetzt vor ein paar Jahren eine Operation, konnte vorher und nachher nicht gut laufen und war ein bisschen an den Tisch gefesselt. Da habe ich mich dran gemacht, diese ganzen Kalender aus über 50 Jahren zu digitalisieren, aber in eine Excel-Tabelle. Und das hat den Vorteil, dass ich bin jetzt bis August gekommen, also jetzt gerade vor ein paar Monaten fast in der Gegenwart gelandet. Das hat den Vorteil, wenn ich was suche, ein Datum, eine Person, einen Ort, war ich dort schon? Wann habe ich mal in Bayreuth auf der Bühne gestanden? Als Besucher, als Kind. Das gucke ich nach, dann habe ich das Datum. Und das ist unschätzbar, dass man dadurch die Vergangenheit präsent hat. Jetzt nicht als der Gedanke oder das große Empfinden, aber ich weiß, was an dem Tag los war, und weiß dann wiederum, ach ja, so war das. Und dann kommen auch Gefühle wieder.
Das wollte ich gerade fragen. Können Sie sich dann auch noch so ein bisschen in die Situation hineinversetzen?
Ja, auf jeden Fall, weil ich auch immer wieder reinschaue. Wenn Sie mir jetzt Ihr Geburtsdatum sagen, kann ich Ihnen sagen, was ich an dem Tag gemacht habe. Oder was habe ich heute vor 50 Jahren gemacht? Mhm. Da war der Start von Apollo 12 im Fernsehen. Vor 60 Jahren hatte ich die Masern. Also solche Sachen. Das kann ich nachgucken und das ist auch toll. Dadurch hat man die Vergangenheit nie abgehakt, sondern sie ist eigentlich immer präsent.
Frau Kuschata, haben Sie Kinder?
Ja.
Lassen Sie die daran teilhaben? Weil das haben wir jetzt schon öfter gehört.
Ja, 2 Töchter, 5 Enkel. Nein, soweit sind die auch noch nicht. Das ist genau das, was Sie vorhin auch sagten, das Phänomen. Die eigenen Kinder interessieren sich noch nicht so dafür. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel einen Auszug gemacht, mal als wir in einer Landschaft in Urlaub waren und unsere Tochter jetzt hingefahren ist, habe ich ihr diese Excel-Tabelle auch noch mal extra rausgezogen und in PDF gedruckt und ihr gegeben. Dann kann sie gucken, wie sie als Kind dort gewesen ist und jetzt sie als Mutter, was sie jetzt dort erlebt hat. Und das fand sie ganz lustig.
Mhm. Dankeschön, Frau Kuschate, dass Sie sich gemeldet haben. Ja, Frau Kain, ist die ganze Zeit hier schon ungeduldig, sie möchte was sagen.
Ja, ich würde gern, das war jetzt eine sehr berührende Darstellung, wie Digitalisierung helfen kann, Vergangenes zu verstehen. Und das ist auch etwas, worauf der Weg, auf den sich das Deutsche Tagebucharchiv begeben hat und auch begeben wird, nämlich Dinge zu digitalisieren und sie dann leichter verfügbar zu machen. Wenn solche Massen von Tagebüchern da sind, das kann kein Mensch und auch kein Masterstudent oder so, der eine Arbeit schreibt, dann alles lesen, bewältigen und auch noch erfassen. Aber wenn dann sozusagen der Schreiber oder die Schreiberin selbst schon digitalisiert hat, wunderbar. Sie soll sich überlegen, ob sie das Tagebuch nicht dann auch ans Deutsche Tagebucharchiv gibt. Und dann vielleicht auch eine persönliche Sache. Als mein Bruder und meine Schwägerin ihre 40. Hochzeitstag feierten, habe ich in Tagebüchern meiner Mutter die Beschreibung zur Fahrt ihrer Verlobung gefunden und habe das dann in eine kleine Festrede gepackt. Also dass diese Vergangenheit auch persönlich dann wiederzuholen und erlebbar zu machen, das ist toll.
Bereichert die Gegenwart, ja, sozusagen. Ja, ja. Paula Olm hat noch geschrieben, meine Eltern haben um meine Geburt herum und mein erstes Lebensjahr zusammen ein Tagebuch für mich geschrieben. Vor einigen Jahren haben sie mir es gegeben und ich muss sagen, es ist großartig, über diese Zeit zu lesen. Sehr, sehr bewegend. Ja. Frau Schreiber nickt.
Ich habe das Gleiche gemacht für meinen Sohn und für meine Tochter. Die ist sogar in einem Buch untergekommen. Und ich finde das auch eine wunderbare Form, die ersten Jahre schon festzuhalten, damit die Vergangenheit dann für die Kinder präsent wird.
Mhm. Ja. Das Gleiche habe ich gemacht für meine Enkelkinder.
Frau Holm, Sie auch?
Ich habe keine Kinder, ich habe ganz viele Patenkinder, aber da habe ich andere Formen für
gefunden. Okay. Mhm. Für mich, Frau Schreiber, Sie wollen noch was sagen?
Ja, ich wollte gerade, wir sind die ganze Zeit auch beim Tagebuch bei der Vergangenheit. Und mir ist ein Anliegen zu sagen, dass das Tagebuch nicht nur in die Vergangenheit blicken hilft, sondern auch in die Zukunft. Und das sind diese neuen Formen vom Tagebuch, die sich entwickeln, die Menschen helfen, sich also auch selber ein Stück zum Projekt zu machen. Nicht nur den Text kreativ zu gestalten, sondern sich selber auch, weil sie im Tagebuch Reflexionsraum haben und Spürraum haben, mehr sehen und dadurch auch eine andere Entwicklung nehmen können.
Es gibt ja auch jetzt immer mehr diese vorgefertigten Tagebücher, sage ich jetzt mal, Schablonentagebücher werden die, glaube ich, auch genannt, wo man schon vorab so ein paar Fragen bekommt, um das zu erleichtern, das Schreiben. Ja. Was halten Sie davon?
Manche sind ganz nett, damit man überhaupt ins Schreiben kommt, aber ich glaube, jeder ist so individuell und hat eigene Themen, die verfolgt werden wollen. Da geht dann die Kreativität so ein bisschen drauf. Hm. Ich finde es schöner, so wie ich komme nochmal auf die Amerikaner, wie die Kathleen Adams, eine Pionierin des Tagebuchs, es vorschlägt, mit verschiedenen Schreibmethoden Tagebuch zu schreiben. Mal eine Momentaufnahme, mal einen Dialog mit einem eigenen Anteil, vielleicht mal mit der eigenen Weisheit in Kontakt treten, Brief schreiben, auch den man nie abschickt. Also, dass man ganz viele verschiedene Methoden nutzt und dadurch das Tagebuch spannend macht und auf die jeweiligen Bedürfnisse anpasst.
Mhm. Frau Kain?
Also das kann ich auch nur eigentlich bestätigen, dass die ich auch aus meinem Privatbereich, meine älteste Enkelin ist im Moment in Aserbaidschan und das ist eine recht große Herausforderung für sie und sie sagte mir, sie schreibt Tagebuch wie eine Wilde und manchmal auch eine E-Mail, die sie aber nicht abschickt, aber da einklebt, damit sie damit mit der Herausforderung dieser fremden Kultur überhaupt klarkommt.
Mhm. Ja. Also sie sind keineswegs aus der Zeit gefallen, die Tagebücher. Darüber haben wir heute Vormittag hier in der Lebenszeit diskutiert mit Dr. Birgit Schreiber. Sie ist Schreibcoach und Sozialwissenschaftlerin in Bremen. Marlene Kein war hier Vorsitzende des Deutschen Tagebucharchivs in Emmendingen. Und Frau Holm war zugeschaltet aus Halle. Sie ist Germanistin und Tagebuchexpertin. Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich beteiligt haben. Auch ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer, die sich gemeldet haben. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit Umwelt und Verbraucher. Und für die Lebenszeit verabschiedet sich am Mikrofon Bettina Köster.